HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. 800 Kilometer bis zum Ende der Erde. Tausende nehmen jedes Jahr diesen Weg unter ihre Füße. Europas wohl berühmtester Pilgerweg, der Jakobsweg. Mit Santiago de Compostela im Norden Spaniens als Ziel. Morgen ist der Jakobstag, der Ehrentag des heiligen Jakobus, dessen Gebeine dort in Santiago de Compostela begraben sein sollen. Wir nehmen das zum Anlass, mal über die Füße nachzudenken, die uns durchs Leben tragen, die uns mit der Erde verbinden und uns gleichzeitig aufrichten und die so manchen Pilger in ein neues Lebensgefühl führen. Aber zunächst blicken wir nochmal auf aktuelle Vorgänge aus Religionen und Kirchen. Ein kurzes Schreiben des Vatikan hat am Donnerstag und Freitag für viel Aufregung gesorgt unter den Katholikinnen und Katholiken in Deutschland. Darin werden die Verantwortlichen des synodalen Weges ermahnt, nicht zu weit zu gehen in ihrem Reformeifer. Der synodale Weg in Deutschland sei nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtung der Lehre und der Moral zu verpflichten, heißt es da. Der unbekannte Autor aus dem Vatikan sieht eine Gefahr der, so wörtlich, Verletzung der kirchlichen Gemeinschaft und eine Bedrohung der Einheit der Kirche. Die Reaktionen in Deutschland gemischt.
Er ist einer, der sich schon länger kritisch zum synodalen Weg äußert, der Augsburger Bischof Bertram Mayer. Seine Warnung ist stets: Gefährden nicht weitreichende Reformen wie etwa die Weihe von Frauen, aber auch die Einschränkung bischöflicher Macht die Einheit mit der Weltkirche? Kein Wunder also, dass Mayer die Erklärung aus Rom begrüßt.
Wir brauchen keine römische Direktive, das kommt nicht gut an, aber wir brauchen einen Orientierungsrahmen. Gerade in einer Zeit, in der der synodale Weg doch von verschiedenen Einheitsrisiken überlagert ist.
Hörbar genervt reagieren die Deutsche Bischofskonferenz und das oberste Laiengremium des deutschen Katholizismus, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, kurz ZDK. Es gebe keinen deutschen Sonderweg, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Und vieles, was im Schreiben angemahnt werde, sei beim synodalen Weg schon berücksichtigt. Alle Kommunikationsangebote an den Vatikan seien bisher gescheitert. Wörtlich heißt es, Zitat, synodale Kirche geht nach unserem Verständnis anders. Zitat Ende. Außerdem stellen Bischofskonferenz und ZDK klar, dass kein Bischof durch Beschlüsse der Reformdebatte zu Änderungen gezwungen werde. Das war auch eine Sorge in dem Schreiben aus Rom. Die Münchner Katholikin Gudrun Lux ist Delegierte beim synodalen Weg.
Na klar kann der synodale Weg oder die Synodalversammlung nicht Bischöfe verpflichten, macht aber nichts. Die Bischöfe verpflichten sich ja selbst mit ihrer Zweidrittelmehrheit. Und dann gibt es die Bischöfe, die sich nicht zu irgendwas verpflichten lassen, die sich auch selbst zu nichts verpflichten, weil sie halt nicht mitmachen, sich auch nicht konstruktiv einbringen. Die sind zum Teil eh schon ausgestiegen.
Lux ist auch Mitglied im ZDK. Sie betont, dass Katholikinnen und Katholiken völlig frei seien, sich zu versammeln und zu beschließen, was immer sie wollen.
Da wird es nicht vorher Leitplanken dessen geben, was wir besprechen oder beschließen dürfen. Und da werden wir uns auch ehrlich gesagt von einem völlig aus der Zeit gefallenen Brief, auch in der Wortwahl schon völlig aus der Zeit gefallenen Brief aus Rom, nicht großartig beeindrucken lassen.
Auch der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht den synodalen Weg noch nicht am Ende. Doch gerade mit dem Verweis auf Lehre und Moral mache der Hinweis aus Rom klar, dass es bei zentralen Reformfragen, etwa bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, keinen Spielraum gebe. Weitere Beschlüsse seien so Makulatur, sagt Schüller, wenn sie überhaupt noch fallen werden.
Ich glaube allerdings, dass jetzt die so und so schon etwas vorsichtigen Diözesanbischöfe und Weihbischöfe, die ja in großer Zahl existieren, mit dieser römischen Vorgabe dafür sorgen werden, dass es nicht die entsprechende Mehrheit unter den Bischöfen gibt. Von daher wird das ein sehr frustrierendes Ergebnis geben.
Papst Franziskus hat selbst vor mehr als einem Jahr einen synodalen Prozess angestoßen. Hier mögen bitteschön die Vorschläge aus Deutschland diskutiert werden, heißt es in dem Schreiben. Auch Augsburgs Bischof Bertram Mayer sieht in Rom den richtigen Ort für Reformdebatten.
Wir werden dann sehen, welche Themen die Kirche in Deutschland in Rom wird setzen können und bei welchen Themen einfach festgestellt werden muss, das ist weder Kompetenz des synodalen Weges, noch passt es auch wegen der Ungleichzeitigkeit der Weltkirche in die jetzige Zeit.
In einem kurzen Schreiben warnt der Vatikan die deutschen Katholiken vor zu weitreichendem Reformeifer. Ein massiver Dämpfer für all diejenigen, die noch die Hoffnung hatten, der Vatikan könne sich am Ende vielleicht von guten Argumenten überzeugen lassen. Unser Reporter Christian Wölfel hat einige Reaktionen in Deutschland zusammengetragen. Papst Franziskus beginnt heute einen Besuch in Kanada. Wichtigstes Thema dort: ein Bußgang und die Suche nach Versöhnung mit den Familien von indigenen Kindern, die zu Tausenden in kirchlichen Internatsschulen misshandelt und missbraucht wurden, zu Tode kamen und in Massengräbern verscharrt wurden. Die Erwartungen der Indigenen in Kanada selbst sind gespalten im Blick auf den Besuch des Papstes.
Für viele war der Fund ein Schock. Im Mai vergangenen Jahres entdeckten Wissenschaftler auf dem Gelände der ehemaligen Residential School in Kamloops im Westen Kanadas rund 200 unmarkierte Gräber. Für Diana Jules keine Überraschung. Anfang der 60er Jahre war sie selbst Schülerin an diesem landesweit größten Internat für Kinder aus indigenen Familien.
We had heard stories of children being buried.
Wir haben immer wieder Geschichten gehört, dass hier Kinder begraben worden sind, aber wir wussten nichts Genaues, wir waren ja selbst Kinder. Später haben mein Onkel und mein Vater, die auch hier auf der Schule waren, erzählt, dass Jungen manchmal nachts aufgeweckt worden sind, um ein Loch zu graben, angeblich um einen Baum zu pflanzen.
Dig a hole for apple trees.
Knapp 140 solcher Schulen gab es in ganz Kanada. Zwischen 1870 und 1996 sind rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren in diese Internate gesteckt worden, um sie zur Anpassung an die weiße Einwanderergesellschaft zu zwingen. Erklärtes Ziel: dem Kind den Indianer austreiben. Meist wurden diese Schulen im Auftrag der kanadischen Regierung von Kirchen und Religionsgemeinschaften betrieben. Drei Viertel davon von katholischen Orden, auch die Schule in Kamloops.
The Catholic Church holds our records for all of this.
Die katholische Kirche hält noch immer Aufzeichnungen unter Verschluss über all die Kinder, die hier missbraucht worden sind, die hier gestorben sind. Es gab Mädchen, die von Priestern und Lehrern vergewaltigt wurden. Die Babys haben die Nonnen dann im Heizkessel verbrannt. Jahrelang hat eine Kommission versucht, die Geschichte der kanadischen Umerziehungsheime aufzuarbeiten. Viele der Kinder waren dort physischer, psychischer und sexueller Gewalt ausgesetzt. Mindestens 4.000 Jungen und Mädchen sind in den Internaten gestorben, meist an Unterernährung und Seuchen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Beim System der Residential Schools habe es sich um kulturellen Völkermord gehandelt, heißt es im Abschlussbericht 2015. Die katholische Kirche tat sich lange schwer mit der Aufarbeitung. Beim Besuch mehrerer indigener Delegationen im Vatikan sprach Papst Franziskus im Frühjahr erstmals eine offizielle Entschuldigung aus, die er jetzt auf kanadischem Boden erneuern will.
I think it's a symbol.
Für mich ist das nicht mehr als Symbolik. Sie sollten lieber Geld zur Verfügung stellen oder ihre Archive öffnen. Alles andere sind Lippenbekenntnisse, die nichts wirklich bewegen. Der Besuch ist nur eine leere Geste für mich. In der Tat ist die Reise von Papst Franziskus innerhalb der indigenen Gemeinschaften umstritten. Manche sehen ihn so kritisch wie Diana Jules, für andere ist er eine lang ersehnte und geforderte Geste der Anerkennung für die Opfer des Schulsystems. Etwa für Harvey MacLeod, der auch das Internat in Kamloops besucht hat und für den bereits die Entschuldigung im April eine wichtige Geste war.
Er sagte, I apologize. That did it for me.
Das hat mir eigentlich schon gereicht, aber er hat danach noch weitergeredet und gesagt, es tut mir leid. Darauf hatte ich gewartet. Es tut mir leid. Mir sind die Tränen gekommen. Es war wie eine Last, die mir von den Schultern genommen wurde. Dass der ganze Schmerz und das Trauma anerkannt wurde, mit dem ich leben muss seit dieser Zeit.
Life that I lived.
Nach langem Zögern haben die kanadischen Bischöfe inzwischen zugesagt, in den kommenden 5 Jahren 30 Millionen kanadische Dollar, umgerechnet rund 23 Millionen Euro, in einen Fonds für indigene Versöhnung einzuzahlen, mit dem lokale Aufarbeitungsprojekte finanziert werden sollen. Und William McGrattan, der Bischof von Calgary und stellvertretende Vorsitzende der kanadischen Bischofskonferenz, hofft, dass auch der Papstbesuch ein wichtiger Schritt zur Aussöhnung sein kann. Ich vertraue darauf, dass der Besuch heilsam ist. Manchmal erkennen wir erst Jahre später, wie bedeutend und wichtig manche Ereignisse sind. Und deshalb glaube ich, wir müssen Vertrauen haben und geduldig sein, dass das vielleicht in diesem Fall auch so ist.
Erwartungen der indigenen Bevölkerung in Kanada an den Besuch von Papst Franziskus, der heute dort eintreffen wird, Peter Mücke berichtete. Die Aktivitäten laufen schon ein bisschen länger im jüdischen Familienzentrum im Frankfurter Westend. eine bundesweit einmalige Einrichtung in Trägerschaft der jüdischen Gemeinde, ein Anlaufpunkt für Mütter, Väter und ihre Kinder. Die Corona-Pandemie hatte zunächst verhindert, dass der Start dieses offenen Hauses so richtig gefeiert werden konnte, aber jetzt wurde das nachgeholt.
Zur offiziellen Eröffnungsfeier ist das Familienzentrum rappelvoll. Kinder und Mütter drängen sich durch die engen Gänge, an den Wänden hängen Familienfotos. Mittendrin Franziska Later. Sie ist mit ihrer kleinen Tochter Gloria da. Erste Überraschung, beide sind katholisch.
Das interessiert hier keinen und also es ist alles in Ordnung. Was auch sehr schön ist, es ist ein sehr offenes Miteinander und es geht eigentlich nur um die Kinder. Und um die Mütter. Und da sind wir doch letztendlich alle gleich.
Das jüdische Familienzentrum ist also keineswegs nur für die jüdische Community da, wie uns die Leiterin Daphne Baum erzählt.
Und wir wünschen uns, dass es ein offener Ort ist, an dem jeder herzlich willkommen ist, egal welcher Herkunft und Lebensumstände. Also es ist das Familienzentrum im Westend, das für alle offen ist.
Natürlich werden die Angebote von Schwangerschaftsbegleitung bis hin zur Kinderbetreuung sehr gerne von der jüdischen Gemeinde angenommen. Sivan Neumann ist mit seiner Tochter Noja beim Eltern-Kind-Tanzen dabei, das gerade in einem der 5 Räume stattfindet.
Also meine Kleine schicke ich hier sehr, sehr gerne hin, weil sie A, Spaß hat. Sie hat eine Umgebung, die ihr bekannt ist, Freunde, Freundinnen, die Leitung, die sie kennt, die sie mag, vor allen Dingen die Lehrerin, auf die sie total abfährt und sie fühlt sich hier wie so ein zweites Zuhause.
Der jüdische Glaube spielt natürlich auch eine Rolle im Familienzentrum. Alle jüdischen Feste und Feiertage werden hier begangen. Der Vorstand der Frankfurter jüdischen Gemeinde, Benjamin Graumann, sieht die offizielle Eröffnung als ein deutliches Signal an die jüdische Community.
Ich glaube, das ist ganz wichtig als Signal, dass wir zeigen, wir sind hier, um zu bleiben. Wir investieren in unsere Zukunft. Ein Familienzentrum gründet man ja nicht, wenn man vorhat, wegzugehen, sondern wenn man bleiben will und wenn man will, dass seine Kinder bleiben. Und insofern freuen wir uns, dass wir hier ein Zeichen setzen nach innen und nach außen.
Und noch eine Besonderheit bei diesem Familienzentrum. Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch, wie uns Frankfurts Sozialdezernentin Elke Feutel bestätigt, die das Familienzentrum finanziell und ideell unterstützt.
Das ist eine traurige Wahrheit, dass hier mehr Sicherheit gebraucht wird, weil natürlich die Bedrohungslage auch ganz anders ist als bei kirchlichen oder überparteilichen Einrichtungen. Das ist schlimm. Ich finde das schlimm und ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass hier nochmal besonders geschützt werden muss.
Im laufenden Betrieb merkt man aber zum Glück fast nichts davon. Die Einrichtung ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt für alle, sagt uns Franziska Later.
Manchmal wird Englisch gesprochen, manchmal Deutsch, manchmal wird eine andere Sprache gesprochen, die ich gar nicht kenne. Aber es ist wunderschön und man versteht sich auch ohne, dass man sich einander irgendwie verständigen kann in einer Sprache. Weil letztendlich ist eine Mutter und die Sprache ist universal.
Pandemiebedingt erst jetzt die offizielle Eröffnung des jüdischen Familienzentrums im Frankfurter Westend. Und hr-Info-Reporter Robert Hübner war für uns mittendrin.
hr-Info. Himmel und Erde.
Morgen am 25. Juli feiert die katholische Kirche den Jakobstag, den Ehrentag des Apostels Jakobus. Dessen Gebeine sollen im nordspanischen Santiago de Compostela beerdigt sein. Und ihm zu Ehren pilgern ja jährlich Tausende auf den zahlreichen Jakobswegen, die sich wie ein Netzwerk durch Europa ziehen und am Ende an die Nordspitze Spaniens führen. Hunderte Kilometer unterwegs auf den Füßen. Wir denken heute im Himmel und Erde Sonntagsthema mal über die Füße nach, die uns durchs Leben tragen, die uns mit der Erde verbinden und uns zugleich aufrichten und die so manchen Pilger auch in ein ganz neues Lebensgefühl tragen. Darüber habe ich mit Reinhard Spiegelhauer gesprochen. Er ist unser Korrespondent in Spanien. Im vergangenen Jahr war ja pandemiebedingt nicht so viel los auf dem Jakobsweg, aber jetzt ist das Pilgern wieder ungebremst möglich. Und ich habe Reinhard Spiegelhauer gefragt, wie voll es denn ist in diesem Jahr.
Also auch beim Pilgern gibt es ganz offensichtlich Nachholbedarf. Es ist wirklich richtig voll. Es wird wahrscheinlich ein Rekordjahr werden. Bis Ende April waren es schon 40.000 Compostelas, die abgeholt worden sind, Pilgerurkunden. Also das sind mehr als 2019 vor der Pandemie. Und das sind ja nur diejenigen Leute, die sich auch die Pilgerurkunde holen. Viele sind ja auch unterwegs und holen sich die Compostela gar nicht ab. Es ist schon so, dass die Polizei sogar warnt, je mehr Leute unterwegs sind, das sind eben viele, desto mehr sind auch schlecht vorbereitet. Und es mussten jetzt schon diverse Leute ins Krankenhaus. Krankenhaus nicht wegen Blasen, sondern wegen Erschöpfung. Der Altersdurchschnitt steigt, es ist gerade im Sommer jetzt natürlich extrem heiß. Jüngere machen das Ganze als Abenteuer eigentlich nur und sind nicht richtig vorbereitet. Also es ist richtig voll und nicht immer ganz ohne.
Morgen ist ja der Jakobstag, also der Festtag des heiligen Jakobus, dessen Gebeine in Santiago de Compostela begraben sein sollen. Wird das in Spanien eigentlich besonders gefeiert?
Nein, nicht grundsätzlich und nicht immer und überall. Vergangenes Jahr war natürlich heiliges Jahr. Da war natürlich noch ein bisschen mehr los als in diesem Jahr. Aber in einigen Regionen, sogar zum Beispiel hier in Madrid, was ja nicht nur Hauptstadt, sondern auch sozusagen ein Bundesland ist, hier ist das auch ein regionaler Feiertag.
Du hast ja schon oft mit Pilgern auf dem Jakobsweg gesprochen. Was müssen da die Füße eigentlich aushalten, wenn man so auf dem Pilgerpfad unterwegs ist?
Ja, kommt natürlich auf die Vorbereitung an, kommt auf die Strecke an. Empfohlen sind ja Tagesetappen so von 25 Kilometern. Das klingt erstmal nach gar nicht so viel, aber das ist eben auf die Dauer viel, wenn man wirklich viele Kilometer macht. Und alle sagen mir, du brauchst unbedingt richtig ordentlich eingelaufene Schuhe. Der Rucksack muss unbedingt klein sein, maximal 10 Kilogramm. Das ist aber nur eine Faustregel. Wenn man eine kleinere Person ist, sollte der vielleicht noch ein bisschen leichter sein. Und die Erfahrung zeigt auch, und das haben ja auch viele erzählt, dass sie andere dann beraten haben, was man jetzt wirklich nicht braucht und weglassen sollte. Und dann schicken Pilger nach ein paar Tagen oder nach einer Woche ein Paket mit dem überflüssigen Zeug nach Hause, damit der Rucksack leichter wird.
Und die Füße das schaffen. Tausende sind in diesen Tagen wieder zu Fuß auf dem Jakobsweg unterwegs, der vielleicht berühmteste Pilgerweg in Europa. Morgen ist der Festtag des heiligen Jakobus, für uns ein Anlass, an diesem Sonntagmorgen mal darüber nachzudenken, wie die Füße durchs Leben tragen und vielleicht bei so einer Pilgerwanderung auch in ein neues Leben tragen. Darüber habe ich mit Reinhard Spiegelhauer gesprochen, unserem Korrespondenten in Spanien. Und eine, die auch immer wieder die Wanderstiefel schnürt, das ist Iris Hammerstein aus Offenbach. Seit einigen Jahren schon ist sie immer wieder auf dem Jakobsweg unterwegs, immer in Etappen, eine Art Lebenswanderung. Wolfgang Hettfleisch hat mit ihr gesprochen.
Für viele, die dem Jakobsweg folgen, ist eine Messe in der Kathedrale von Santiago de Compostela der Höhepunkt ihrer Pilgerreise. Aber der Glaube ist beileibe nicht der einzige Grund, weshalb sich Menschen zu Fuß auf den Weg in den nordspanischen Wallfahrtsort machen. Für Iris Hammerstein macht das Elementare, die Reduktion aufs Wesentliche, einen erheblichen Teil der Faszination aus.
Die Frage des Tages ist immer, wo schlafe ich, wo kriege ich was zu essen? Und dann geht's morgens einfach irgendwann wieder los.
Die 65-Jährige ist sehr sportlich. Das lässt sich beim Treffen im Café nicht übersehen. 5-mal ist die gelernte Sozialpädagogin den Wegweisern mit dem gelben Muschelsymbol auf blauem Grund nun schon gefolgt, über viele hundert Kilometer. Für das, was sie dabei sucht und auch findet, braucht es keinerlei Schnickschnack.
Man hat 3 T-Shirts und davon ist eins noch am Rucksack festgebunden, weil es noch nass ist und dann hat sich das. Und man geht so weit, wie man mag, und wenn es einem irgendwo gefällt, bleibt man. Und keiner sagt, du musst jetzt hierhin, dahin. Man kann einfach bei sich sein und Zeit genießen, die man sonst, glaube ich, einfach so nicht hat.
Eine Lebenskrise hat Hammerstein auf den Jakobsweg geführt. 2010 war sie schwer erkrankt und andauernd in Behandlung. Sie fühlte sich fremdbestimmt, ausgeliefert. Und als die Krankheit schließlich besiegt war, wollte sie vor allem eines: selbst bestimmen, wo es lang geht.
Dann fiel mir das wieder ein, dass es diesen Jakobsweg gibt. Hab innerhalb von einer Woche entschieden, ich mach das, Rucksack gekauft, Joggingschuhe genommen, Flug gebucht. Ja, und das war's.
Das Abenteuer auf einem rund 200 Kilometer langen Abschnitt des klassischen Camino Francés wurde zur Offenbarung.
Ich hatte von Lachanfällen über Heulanfälle alles, aber ich war so bei mir, mit mir. Und dann war der Virus, der positive Virus, gesetzt.
Wer alleine wandert, bleibt deshalb noch lange nicht einsam. Das ist typisch für den Jakobsweg. Erst recht für diejenigen, die, wie Iris Hammerstein, nicht in Hotels übernachten, sondern in einfachen Herbergen, in denen sich Gäste ein Zimmer teilen.
Man trifft Menschen aus aller Welt, die wirklich aus den unterschiedlichsten Gründen pilgern. Religiös, spirituell, ein bisschen durchgeknallt. Jeder hat irgendwie einen Grund zu gehen und kommt beseelt an.
Körperlich geht's natürlich auch mal ans Eingemachte. Iris Hammerstein ist lieber auf dem Jakobsweg unterwegs, der von Portugal nach Santiago de Compostela führt. Der Tagesabschnitt ab Porto sei nicht ohne, sagt die Offenbacherin. Ihre Augen leuchten. Sie wäre wohl die Letzte, die davon abraten würde, dem Zeichen der Muschel zu folgen.
Machen. Es ist ganz schlicht, wirklich machen.
Die Füße, sie tragen die Pilger über viele hundert Kilometer. Und normalerweise nehmen wir die Füße ja gar nicht so richtig wahr, wir benutzen sie einfach. Aber wenn wir dann mal im Urlaub den ganzen Tag durch die Straßen einer fremden Stadt gelaufen sind, dann spüren wir sie doch deutlich. Und die Wanderer auf dem Jakobsweg, die spüren die natürlich auch. Schmerzhaft vielleicht, wenn sich in den Schuhen doch noch Blasen gelaufen haben. Aber gerade die Pilger spüren ja auch deutlich, die Füße tragen uns täglich, Schritt für Schritt, Meter für Meter, manchmal auch in ein ganz neues Lebensgefühl hinein. Heike Barke ist Heilpraktikerin und Coach, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin. Frau Barke, dieser sprichwörtliche Satz, die Füße tragen uns durchs Leben, wie viel Wahrheit steckt da drin?
Ja, also aus meiner Sicht steckt da 100% Wahrheit darin, denn unsere Füße sind die Elemente unseres Körpers, die eben einen direkten Kontakt zum Boden haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht oder weiß, wenn ein Kind geboren wird, dann sagen wir, ein Kind ist auf die Welt gekommen und beginnt dann über Krabbeln erst einmal in diese Aufrichtung zu gelangen. Also wir haben unsere Füße auf dem Boden und schreiten dann ja mit zunehmendem Aufrichten unseres Körpers durchs Leben.
Und Sie sind, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Frau Barker, auch so für das Aufrichten wichtig. Wir haben durch die Füße den Kontakt zum Boden. Ist das auch wichtig fürs Lebensgefühl, dieses Verwurzeln?
Ja, das ist sehr wichtig. Denn wenn wir so sehen, der Mensch ist das Lebewesen, was in eine aufrechte Körperhaltung gelangt ist. Und wir scheinen mit dieser Aufrichtung immer noch zu tun zu haben, weil wir körperliche Probleme empfinden, Rückenschmerzen, Beckenschmerzen oder eben merken, meine Knie, meine Füße schmerzen. Und dadurch sehen wir, wie wichtig dieser Kontakt der Füße zum Boden ist. Wir brauchen diese Erdung, um auch körperlich gesehen einen Druck zu empfinden für die Aufrichtung. Wir unterscheiden uns dadurch vom Tier, von dem Animalischen, weil wir über die Aufrichtung eben auch unseren Blick erweitern. Ja, unser Bewusstsein wird über die Aufrichtung größer. Wir sind menschliche Wesen, die ganz klar denken und handeln können und selbstbestimmt das Leben beschreiten.
Ich hatte es gesagt, im Alltag, da sehen wir die Füße oft ja nur so als Mittel, um zu Fuß von A nach B zu kommen. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Frau Barke, habe ich das Gefühl, wir müssten die Füße vielleicht doch noch mal anders oder genauer wahrnehmen, oder?
Ja, richtig. Natürlich beginnen wir mit dem Körperlichen, um erst einmal eine neue Wahrnehmung für unsere Füße zu erlangen. Die meisten Menschen laufen mit den Schuhen und weniger mit den Füßen. Viele Menschen haben inzwischen wie eine Zurückhaltung oder sogar ein Problem, barfuß zu gehen, weil man möchte nicht schmutzig werden. Man empfindet sogar die Erde als schmutzig und man möchte da vielleicht gar nicht mehr so einen deutlichen Kontakt haben. Und deshalb müssen wir die Füße da wieder inspiriert anregen, sich auch mal Zeit nehmen, nicht nur für die Schönheitspflege der Füße, sondern auch mal in die Bewegung unserer Fußgelenke hineinspüren.
Ein Wunderwerk der Natur und unsere Verbindung zur Erde, auf der wir stehen, unsere Füße. Ein vielleicht etwas anderer Blick auf die Füße. Darüber habe ich gesprochen mit Heike Barke. Sie ist Heilpraktikerin, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin. Vielen Dank für das Gespräch. Wie die Füße uns durchs Leben tragen, das beschäftigt uns heute. Wenn Sie in diesem Sommer ans Meer fahren und wenn Sie dann mal barfuß einen Spaziergang durch den Sand am Meer machen, herrliche Sache ja eigentlich, und wenn Sie sich dann umdrehen und zurückschauen, dann sehen Sie Ihre Fußspuren im Sand. Wir wollen jetzt auch mal so eine Art Blick zurückwagen, denn wir hinterlassen alle Fußspuren, auch wenn wir nicht gerade durch den Sand am Meer schlendern. Jede und jeder von uns hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck. Johannes Küstner informiert bei der evangelischen Organisation Brot für die Welt über diesen Fußabdruck und hilft uns mal genauer einzuschätzen, welche Spuren wir da hinterlassen. Herr Küstner, was genau ist dieser ökologische Fußabdruck?
Der ökologische Fußabdruck ist eigentlich so etwas wie ein Buchhaltungssystem für die Umweltressourcen unserer Erde. Also jedes Wirtschaftsunternehmen, das behält ja seine Einnahmen und Ausgaben genau im Blick. Das ist überlebenswichtig. Mhm. Und in den 90er Jahren dachten sich zwei Wissenschaftler mal, warum machen wir das eigentlich nicht für unsere Erde? Mhm. Und genau das macht der Fußabdruck. Der guckt erstens an, was ist auf der Angebotsseite da? Also welche Flächen hat der Planet? Und wie biologisch produktiv sind die? Also was können wir davon tatsächlich nutzen? Und auf der Nachfrageseite wird dann berechnet, wie viel von dieser Naturleistung die Menschen nutzen. Und das Spannende am Fußabdruck ist, dass man dann eben sehr einfach vergleichen kann, nutzen wir denn eigentlich so viel, wie nachhaltig verfügbar ist, oder nutzen wir mehr?
Schönes Bild, Haushaltsbuch für den ökologischen Haushalt. Am Freitag kam ja die Meldung, dass schon am kommenden Donnerstag der sogenannte Erdüberlastungstag kommt. Wieder etwas früher als im Vorjahr. Das ist ja der Tag, an dem die Menschheit global so viele natürliche Rohstoffe aufgebraucht hat, wie die Ökosysteme erneuern können. Also ab dann läuft, um im Bild zu bleiben, das Haushaltsbuch ins Minus. Wer für sich ja persönlich den ökologischen Fußabdruck berechnen will, auf der Website fußabdruck.de gibt es so einen Fußabdrucktest. Herr Küstner, was sind denn so die wichtigsten Faktoren im Alltagsleben, durch die wir unseren Fußabdruck hinterlassen?
Genau, das sieht man auch, wenn man den Test selber durchrechnet, im Ergebnis dann ganz schnell, was da die größten Faktoren sind. Und in Deutschland ist es so, dass meistens der Ernährungsteil einen nicht kleinen Anteil ausmacht, ungefähr ein Drittel des durchschnittlichen deutschen Fußabdrucks. Und dass da besonders die tierischen Lebensmittel den größten Anteil haben, nämlich ungefähr 80% davon.
Mir ging es so, ich war schon ein bisschen erschrocken, als ich diesen Test jetzt für mich mal gemacht habe. Also dieser Rückblick ist eben nicht so ganz romantisch wie der eigene Barfußspuren da im Sand am Meer. Wenn ich jetzt denke, ja, ich will diesen Fußabdruck verkleinern, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, wo kann man da am besten ansetzen?
Ja, am besten natürlich bei den Faktoren, die man als groß erkennt, also wo man sieht, das schlägt bei mir wirklich zu Buche. Und dann ist so eine Empfehlung aus der Umweltpsychologie, zu sagen, am besten man macht Grundsatzentscheidungen. Es ist viel einfacher, einmal für sich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich esse in der Regel nur am Wochenende Fleisch, und dann entlastet man sozusagen seinen Alltag mit diesen ständigen Entscheidungen und schafft es trotzdem eben bei diesen großen Faktoren, seinen Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Aber man muss auch ehrlich dazu sagen, allein durch persönliche Verhaltensentscheidungen ist es in Deutschland unheimlich schwierig, einen fairen Fußabdruck zu erreichen, weil einfach die Gesellschaft, in der wir leben, schon so einen hohen Fußabdruck hat und das eigentlich notwendig ist, die Rahmenbedingungen tatsächlich auch zu verändern. Und deswegen haben wir ergänzend zum Fußabdrucktest auch noch einen Handabdrucktest entwickelt, der genau dafür dann Anregungen gibt.
Wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck ausrechnen und wie kann ich ihn reduzieren? Darüber habe ich gesprochen mit Johannes Küstner vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt. Und wenn Sie selber mal den Test machen wollen, auf der Website fußabdruck.de können Sie Ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnen. Und wenn Sie schauen wollen, wie und wo Menschen gemeinsam aktiv werden, dann schauen Sie auf die neue Website handabdruck.eu. Die Füße, die uns tragen, uns erden, uns aufrichten. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Hinweise auf weitere Programme aus Religion und Kirche, die gibt's in unserem Newsletter. Den können Sie ganz leicht abonnieren auf der Seite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.